Im Punkt 509 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche stellt das Kompendium die Frage, welchen Inhalt hat die Soziallehre der Kirche? Und dieser Frage wollen wir uns heute nähern und hören dazu Professor Peter Schallenberg. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät Paderborn. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Soziallehre der Kirche, so sagt der Katechismus, ist eine organische Entfaltung der Wahrheit des Evangeliums über die Würde der menschlichen Person und seine gesellschaftliche Dimension. Nochmal, die Soziallehre der Kirche ist eine organische Entfaltung der Wahrheit des Evangeliums über die Würde der menschlichen Person und seine gesellschaftliche Dimension. Sie enthält Grundsätze für die Reflexion, sie erarbeitet Maßstäbe des Urteilens und gibt Richtlinien und Orientierungen zum Handeln. Was hat das mit der Soziallehre der Kirche auf sich? Was beinhaltet sie vor allem? Wie hat sie sich entwickelt? Welche Grundlagen hat sie überhaupt im Glauben? Dem ist Professor Peter Schallenberg vor einigen Jahren hier bei uns bei Radio Horeb einmal geschichtlich nachgegangen, hat einen Bogen gespannt und aufgezeigt, wie hier die Elemente dessen, was wir heute als Soziallehre der Kirche kennen, gewirkt haben und wie sie eben im Glauben verankert sind. Die, wie wir sie heute nennen, katholische Soziallehre im Leben der Kirche seit den ersten Tagen. Hören Sie dazu heute im Katechismus einen historischen Überblick von Professor Peter Schallenberg vom Lehrstuhl für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät Paderborn. Die Soziallehre der Kirche.
Wir machen drei Teile. In einem ersten Teil wollen wir uns kurz anschauen, warum ist das Soziale mit dem Christentum verbunden? Und wir schauen noch einmal da auf die Heilige Schrift. In der Heiligen Schrift findet ja der Weg des Volkes Israel im Alten Testament und dann die Offenbarung Gottes in Jesus Christus im Neuen Testament den ausdrücklichen Niederschlag. Und wir können zunächst sagen, das Menschenbild des Alten Testamentes, es zeigt sich darin, dass Gott schafft, dass Gott den Menschen schafft und er schafft ihn in Gemeinschaft. Wir würden heute sagen, er schafft ihn als soziales Wesen. Von allem Anfang an ist der Mensch nie als Individuum, als Vereinzelter einfach gedacht, sondern der Mensch ist immer in Gemeinschaft gedacht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und deswegen schafft Gott den Menschen als Mann und Frau. Und die ursprünglichste soziale Keimzelle, die ursprünglichste, kleinste soziale Einheit ist dieses Zusammensein, das liebende Zusammensein von Mann und Frau. Weswegen wir bis heute sagen, dass Ehe und Familie die Keimzelle des Staates, die Keimzelle jeder menschlichen Gemeinschaft sind und sein sollen. Und dass es die Aufgabe des Staates und dann natürlich auch der Demokratie ist, diese kleine Einheit des Zusammenlebens, diese Ehe, diese Familie zu fördern und zu schützen und zu respektieren. Wenn wir auf das Alte Testament schauen, dann sehen wir die Vorstellung, Gott schafft die Welt gut, er schafft den Menschen, er setzt ihn in einen Garten, ein Bild dafür, dass es eine harmonische Gemeinschaft untereinander und mit Gott ist. Das ist die ursprüngliche Idee Gottes gewesen, mit dem Menschen zusammenzuleben, so wie wir es ja auch erhoffen und erwarten am Ende der Zeiten, dass wir in der Visio Beatifica, in der Seelenschau Gottes, untereinander und mit Gott in Liebe für ewig zusammen sein werden. Der Garten steht für diesen ursprünglichen Plan Gottes und in der Ursünde ist dieser Plan durch die Freiheit des Menschen zerstört worden. Der Mensch weigert sich, in der Tat Adams und Evas, in dieser Gemeinschaft miteinander und mit Gott zu leben. Er verlässt das Paradies, er zieht sozusagen aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus und damit zerbricht aber, und das ist ein erster entscheidender, wichtiger Punkt, damit zerbricht auch seine Gemeinschaft untereinander, die menschliche Gemeinschaft. Denn der heilige Augustinus weist sehr deutlich in seinem großen Werk De Civitate Dei vom Gottesstaat darauf hin, die erste Folge des Auszuges aus dem Paradies ist der Brudermord. Kain erschlägt den Abel. Und in dieser verstörendsten Erfahrung, die Menschen vielleicht machen können, dass sie nicht von einem Feind, sondern vom eigenen Bruder angegriffen und sogar getötet werden können in dieser verstörendsten Erfahrung von Menschen, da bricht sich die erste Erkenntnisbahn. Es ist dem Menschen jetzt nicht mehr möglich, einfach natürlicherweise, wie ursprünglich von Gott geplant, zusammenzuleben, sondern er braucht, wir sagen heute, Institutionen, er braucht Gesetze, er braucht Regeln des Zusammenlebens. Und da entsteht die Notwendigkeit von Staat, von Gesetzen, von Reflexion, von Ethik, von Überlegung und von Diskussion darüber, was für Regeln, was für Normen gibt es, damit Menschen gut und gerecht und womöglich sogar über die Gerechtigkeit noch hinaus liebevoll zusammenleben. So, sagt der heilige Augustinus, entsteht mit dem Brudermord von Kain an Abel die Notwendigkeit des Staates. Und natürlich sehen wir jetzt, wie ein Staat sich sehr langsam entwickelt, im Alten Testament beispielsweise, wie das Volk Israel nachdenkt, nachsinnt über Yahweh, über Gott, über die Gerechtigkeit Gottes, über die Liebe Gottes, wie das Volk Israel nachdenkt darüber, was bedeutet denn konkret Gerechtigkeit, dass jedem Menschen Grundrechte zukommen und vor allen Dingen schon sehr früh, dass besonders die Armen, die Schwachen, die Notleidenden, Witwen beispielsweise, Waisen, aber auch Arme überhaupt, dass die in besonderer Weise im Mittelpunkt der Sorge stehen. Und dass ein Staat, ein gerechter Staat, die Aufgabe hat, nicht einfach die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden zu lassen, sondern dass ein Staat die Aufgabe hat, besonders für die Armen, die Schwachen, die Notleidenden zu sorgen. Diesen Weg, den kann man jetzt eigentlich im gesamten Alten Testament sehr schön verfolgen. Insbesondere dann nochmal in der Botschaft der Propheten, der großen Propheten, so sagen wir, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Amos, einer der Propheten ist Amos, der in besonderer Weise über das Problem der Armut nachdenkt, über das Problem, dass die Reichen sich nicht um die Armen kümmern, das Fest der Faulenzer ist vorbei, auf ihr Reichen, ich will mit euch abrechnen, so heißt es beim Propheten Amos. Und der Prophet Amos in besonderer Weise, die anderen Propheten auch, aber der Prophet Amos in besonderer Weise, der ist sehr, sehr scharf in seiner Mahnung an die Reichen, ihr habt euer Geld, ihr habt das, was ihr besitzt, nicht einfach, damit ihr es verprasst, damit es euch gut geht, damit es euch immer besser geht, sondern ihr habt es aus Sorge, aus Verantwortung für die Menschen, denen es schlechter geht. Also wir sehen hier im Alten Testament durchgängig, auch wenn wir vielleicht noch nicht von einer wissenschaftlich entwickelten Soziallehre sprechen können, wir haben durchgängig die Sicht, dass wenn der Mensch aus der Sünde herauskommen will, aus der Gottesferne herauskommen will, wenn der Mensch in die Gemeinschaft mit Gott wieder zurückkehren soll, dass er dann die Gemeinschaft untereinander suchen muss und dass er gerechte Strukturen des sozialen Zusammenlebens schaffen muss. Aber wir haben auch die Erkenntnis im Alten Testament, dass das fast eine Sisyphusarbeit ist, dass das fast unmöglich ist für den Menschen aus eigener Kraft, aus eigenem Streben, aus eigenem Willen, diese Gerechtigkeit zu entwickeln. Wir sehen das im Kleinen. Man denke an das Beispiel von David und Bathseba. David, der die Frau des Uriah haben will, der sie sich nimmt, der den Uriah umbringen lässt, damit er diese Frau, die Ehefrau eines anderen war, haben kann. Wir sehen das aber auch im Großen, dass es immer wieder Hungersnöte gibt, dass die Armen immer wieder auf der Straße sitzen, dass die Reichen reicher werden. Und am Ende des Alten Testamentes fast die Erkenntnis, der Mensch kommt aus eigener Kraft nicht zum Guten, zum Gerechten. Der Mensch schafft es nicht, von sich aus in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Der Mensch ist nicht in der Lage, friedlich, liebevoll, gerecht untereinander zu leben. Und so ist der Boden bereitet aus der Sicht des Christentums, dass jetzt am Ende des Alten Testamentes, als die Zeit erfüllt war, wie der Hebräerbrief schreibt, Gott seinen Sohn sendet. Gott selber sozusagen die Initiative ergreift, das Heft des Handelns in die Hand nimmt und jetzt von sich aus, von seiner Seite aus, die Welt erlöst, das Böse besiegt, die Sünde niederzwingt durch seine Menschwerdung. Er wird Mensch, Gott wird Mensch, erscheint in Jesus Christus. Und schon, das ist bedeutsam, wie erscheint er denn? Er erscheint ja nicht in den Palästen der Reichen, er erscheint nicht im Umkreis des Tempels, er erscheint nicht dort, wo man vermuten würde, dass der Messias kommt, sondern er erscheint sozusagen auf der Schattenseite des Lebens. Er wird Mensch in einer Familie, ganz normalen Familie. Er wird außerhalb der Stadtmauer von Bethlehem in einer Krippe geboren. Hirten sind es, die Zeugen des Ganzen sind. Gott wird Mensch auf der Seite der Notleidenden, der Armen. Wir können sogar sagen, der Ausgestoßenen, derjenigen, die eigentlich keinen Platz unter den Reichen, unter den Mächtigen, unter den Bedeutenden der damaligen Zeit haben. Und dieser Grundzug der Offenbarung Gottes, dass Gott sich auf die Seite der Entrechteten, auf die Seite der Armen stellt, der ist im Leben Jesu ganz deutlich spürbar. Paul VI. Macht bei seiner Reise ins Heilige Land 1964 in Nazareth darauf aufmerksam, dass jeder Christ die Schule von Nazareth durchschreiten soll, so wie Christus es selbst getan hat. Denn, was wir oftmals vergessen, von seinen ungefähr 33 Lebensjahren hat Christus maximal 3 Jahre in der Öffentlichkeit gewirkt. 30 Jahre war er im Verborgenen. Gott wirkt in der Armut, Gott wirkt auf der Schattenseite des Lebens, Gott wirkt unter den Entrechteten, den Notleidenden und er wirkt in der Kleinheit, in den Augen der Welt Unbedeutendheit, in der Bescheidenheit. Christus ist 30 Jahre in Nazareth. Er war seinen Eltern gehorsam, heißt es in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift, interessanterweise, spricht gar nicht viel über diese 30 Jahre. Wir erfahren ganz, ganz wenig über den 12-jährigen Jesus im Tempel. Aber ansonsten fällt kaum ein Licht auf diese 30 Jahre. Er ist einfach da, er ist in der Familie, er heiligt, wie Paul VI. Bei seiner Predigt in Nazareth 1964 sagt, er heiligt das Familienleben dadurch, dass er selbst in eine Familie hineingeboren wurde, dass er in einer Familie gelebt hat. Und dann, als er in die Öffentlichkeit geht, da gilt seine Botschaft wiederum den Armen, den Entrechteten, den Notleidenden. Immer wieder wendet er sich den Menschen zu, jetzt aber Armut im umfassenden Sinn, nicht einfach nur den materiell Armen, auch den geistig Armen, also denen, die vielleicht alles haben, aber Gott nicht haben. Denen wendet er sich zu, die alles haben, aber keinen Menschen haben. Denken wir an die Heilung des Lahmen am Teich von Bethesda. Denken wir an die Ehebrecherin. Denken wir an Zachäus, der von den Leuten verstoßen, verlacht, verspottet, verachtet war. Und Jesus holt ihn vom Baum herunter und sagt, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Das ist der Grundzug, der rote Faden im Leben Jesu, die Hinwendung zum Menschen, in besonderer Weise zu dem Menschen, der innerlich oder äußerlich schwere Not leidet. Und so ist der Kern der Soziallehre gelegt. Und das, was dann folgt in den Briefen, in der Briefliteratur des Neuen Testamentes, das ist eigentlich nur die Entfaltung des ganzen Wirkens Jesu. Dass wir jetzt Zeugen seiner Liebe sind, wie die Apostel, Zeugen des Auferstandenen, der Herr kehrt heim zum Vater und wir, jeder Mensch, ist jetzt in seiner Zeit, in seiner Lebenszeit, in seiner Geschichte Zeuge der Liebe Gottes und das heißt der Liebe zu jedem Menschen und das heißt in besonderer Weise der Liebe zu denen, die kaum oder gar nicht Liebe oder Gerechtigkeit in ihrem Leben erfahren. Wenn wir jetzt im zweiten Teil schauen, wie ist es nach dem Neuen Testament weitergegangen? Die Kirche breitet sich aus, in der Apostelgeschichte sehr deutlich. Sie hatten alles gemeinsam, heißt es. Schon da sehen wir wiederum, wie die Kirche sich bemüht, das Beispiel Jesu, das Beispiel der Liebe aufzugreifen und zu vertiefen. Wir sehen die Inspiration des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter im Hintergrund, was er dem Geringsten getan hat, habt ihr mir getan. Wir sehen auch sehr deutlich im Hintergrund das große Gleichnis bei Matthäus, wie was ihr dem Kranken, dem Notleidenden, dem Armen, dem im Gefängnis sitzenden, dem Nackten getan habt, das habt ihr in Wirklichkeit mir getan. Also diese Sorge für den Menschen, die in Wirklichkeit auch immer Sorge um Gott ist und die Liebe zum Mitmenschen, die Liebe zu Gott ist, die wird jetzt bei den frühen Christen und in der Geschichte des sich entwickelnden Christentums sehr deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Wir sehen das in den frühen Christengemeinden, die Gemeinschaft des Eigentums. Natürlich waren es kleine Gemeinden und wir können heute denken, die hatten leicht reden und konnten das tun, aber man denke daran, dass es doch eine gewaltige Kraft war und dass es bis heute ein Ansporn ist, dass der, der glaubt, nie alleine glaubt, dass er, wie unser Heiliger Vater sagt, immer in Gemeinschaft glaubt, in der Gemeinschaft der Kirche und auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen, auch mit nicht zur Kirche gehörenden Menschen und dass jeder für jeden Verantwortung trägt. Jetzt entwickelt sich dieses Sozialleben zunächst weniger als Lehre, als vielmehr als Leben. Wir sehen die frühen Christengemeinden, wir sehen dann beispielsweise, wie man versucht, dann nach der konstantinischen Wende, als das Christentum Einfluss, politischen Einfluss auch übernimmt, versucht, den Staat mitzugestalten, wie man gegen, schon in früher Zeit gegen Abtreibung auftritt, wie man gegen Euthanasie auftritt, wie man gegen Armut versucht, sich zu wenden, die Sorge um den Menschen. Sehr schön auch beispielsweise bei der Gründung des Benediktinerordens durch Benedikt von Nursia am Ende des Römerreiches, wie Benedikt nach einer kurzen Zeit des Zögerns sich entschließt, nicht alleine zu leben, sondern eine klösterliche Gemeinschaft zu bilden. Und diese klösterliche Gemeinschaft, das ist fast wie der Versuch, das Paradies wieder herzustellen. Nicht aus eigener Leistung, sondern weil man aus der Kraft der Taufe lebt, weil man aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft Gottes lebt. Und so sehen wir das Benediktinerkloster und die jetzt entstehenden, sich entwickelnden Benediktinerklöster als sozusagen Kontrastgesellschaften. Bei euch soll es nicht so sein wie in der Welt. Bei euch soll Liebe herrschen, Sorge füreinander, Aufmerksamkeit. Man kann das bis in die Kleinigkeiten bis heute noch im Benediktinerkloster nachspüren und nachvollziehen. Wenn auch Schweigen herrscht beim Essen im Speisesaal eines Benediktinerklosters, so ist doch jeder auf den Tischnachbarn, auf den Sitznachbarn bedacht. Man ist aufmerksam, man fragt sich, was braucht der andere, was hat er für einen Wunsch, was kann ich Gutes tun für ihn. Und in jedem Benediktinerkloster, das vergesse man nicht, gibt es ein Spital, ein Krankenhaus im ursprünglichsten Sinne, ein Haus für Pflegebedürftige, für Bettler, für Obdachlose. Natürlich, das Christentum ist noch nicht vielleicht auf den Punkt gekommen, dass ein Sozialstaat errichtet wird. Aber man versucht doch, Armut zu lindern. Das sehen wir dann auch wieder bei Franziskus, der nächsten großen Gründergestalt im Mittelalter, 400 Jahre nach Benedikt. Franziskus, der jetzt wiederum sich ganz bewusst und ganz ausdrücklich dem Armen zuwendet. Franziskus, der gerade im Geringsten den Heiland sieht. Und die schöne Szene von San Damiano in Assisi, die halb verfallene kleine Kirche, wo Franziskus kniet und hört vom Kreuz herab die Worte, geh, baue meine Kirche wieder auf. Und dann denkt er zunächst an diese halb verfallene kleine Kirche von San Damiano, bis ihm aufgeht, es handelt sich in Wirklichkeit um den Menschen, den ich wieder aufbauen soll. Wie Paulus schreibt, ihr seid der Tempel Gottes. Und natürlich geht es auch um Kirchen aus Stein, aber mehr noch und vor allen Dingen um den Kirchbau aus lebendigen Steinen, um den Menschen, dass der Mensch Tempel des Heiligen Geistes ist und dass der Mensch würdig und gerecht und liebevoll leben kann. Und so wendet sich Franziskus dem Menschen zu, dem, der ausgestoßen ist, dem Leprakranken, dem Obdachlosen, auch den Verrückten. Keine Grenze kennt seine Nächstenliebe. Und seine Franziskaner, der Orden, den er gründet, der trägt diese Idee jetzt in Italien und dann in Europa und dann in die ganze Welt hinein. Das ist eigentlich ein zweiter großer Schub, könnten wir sagen, nach Benedikt, dieser franziskanische Schub, eine Wende, eine Hinwendung zum Notleidenden, zum Menschen. Und wenn wir sehen, dass auf diesem Humus der franziskanischen Wendung bis heute franziskanisch inspirierte Ordensgemeinschaften leben, wenn wir sehen, wie etwa die Heilige Elisabeth auf ihre Weise schon ganz früh am Anfang durch den Franziskanerorden bewegt, jetzt sich den Armen, den Notleidenden, den Kranken zuwendet. Wenn wir sehen, wie die verschiedenen Orden, die im Verlauf der Kirchengeschichte jetzt entstehen, auch die vinzentinisch beeinflussten und entstehenden Orden immer wieder diesen franziskanischen Impuls aufnehmen, bis hin zu Mutter Teresa und ihren Schwestern, dann sehen wir sehr deutlich, was für eine ungeheure Sprengkraft diese franziskanische Wende zum Menschen gebracht hat. Und dann können wir noch einmal jetzt das Ganze im 17. und 18. Jahrhundert sehen, wo wiederum eine Welle von Ordensgründungen stattfindet. Vinzenz von Paul, ganz deutlich, der zunächst gut situierter Priester ist, Beichtvater der Königin in Frankreich, und dann sein Bekehrungserlebnis, wie er die Königin begleiten muss zu den Galeerensklaven, zu den Sträflingen, den Strafgefangenen, die Dienst tun mussten auf den königlichen Galeeren Frankreichs. Und wie er sieht, um diese Menschen kümmert sich gar keiner. Das sind die Ausgestoßenen, die ganz Verlassenen, die ganz Armen. Und dann entscheidet er sich, aus dem Dienst am Hof auszuscheiden und einen Schwesternorden zu gründen, einen Männerorden zu gründen und diese Sorge um die Kranken, die Armen so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, dass er seinen Schwestern sagt, ihr könnt sogar auf das geregelte Kurgebiet verzichten. Euer Kloster ist die Straße, euer Kurgebiet ist die Liebe und die Sorge um den Armen, den Notleidenden. Die vinzentinische Bewegung, die jetzt wiederum, könnten wir sagen, in einem dritten Schritt nach Benedikt und Franziskus eine erneute Hinwendung zum Armen bringt. Natürlich, das bleibt festzustellen, bis zur Französischen Revolution, es gelingt wenig, diese Sorge um die Armen in ein staatliches Sozialsystem zu überführen. Wir sehen das ab und zu immer wieder als Versuch. Wir wissen von den Jesuitenstaaten in Lateinamerika, die dann im 18. Jahrhundert von den europäischen Großmächten, insbesondere Spanien und Portugal, zerschlagen werden, in denen die Indios wirklich menschenwürdig behandelt werden von den Jesuiten. Wir sehen in einzelnen Staaten Europas, meistens kleinere Staaten, wie die Sorge um das Soziale, um Gerechtigkeit, um Menschenwürde versucht wird, durch Gesetzgebung zu erwirken. Aber das bleibt insgesamt vor der Französischen Revolution relativ in den Kinderschuhen stecken, sodass der gewaltige Donnerschlag der Französischen Revolution, die ja selber mit ihrem Dreiklang von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit noch von diesem christlichen Impuls lebt, erst dieser Donnerschlag und dann auch die Angriffe auf die Kirche ein Umdenken herbeiführen und im 19. Jahrhundert dann zur eigentlichen Entwicklung der Soziallehre führen. Das werden wir gleich im dritten Teil noch anschauen. Jetzt können wir in einem dritten, abschließenden Teil noch auf die neuere Zeit der katholischen Soziallehre schauen. Und da ist das 19. Jahrhundert ganz wichtig. Die Französische Revolution, ich erwähnte schon, wie ein Donnerschlag, zerstört den Staat, den absolutistischen Staat, die Monarchie, macht ein Ende der Ungleichheit, will die Menschen in gleicher und gerechter Weise zu Bürgern, zu Staatsbürgern machen. Aber die Französische Revolution hat auch einen sehr deutlichen antichristlichen Zungenschlag. Angriffe auf die Kirche, massive Angriffe auf die Kirche und auch Enttäuschung ist spürbar. 1900 Jahre oder 1800 Jahre, besser gesagt, 1800 Jahre Christentum haben im Grunde doch wenig gebracht. Immer noch gibt es unübersehbare Mengen von Armen. Immer noch ist festzustellen, dass die Reichen reicher werden. Die Ungleichheit ist groß. Was hat es gebracht, das Christentum? Viele wenden sich enttäuscht ab. Viele sagen, wir müssen den christlichen Begriff der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit ersetzen. Und so taucht der Begriff der Solidarität auf. Eigentlich ein Begriff, der aus dem altrömischen Denken kommt, solidus, also fest, stark, kräftig. Der Staat soll ein kräftiges Zusammenleben der Menschen untereinander herbeiführen. Die Kirche steht außen vor. Viele Hoffnungen werden auf sie nicht mehr gesetzt. Aber nach der Französischen Revolution, jetzt im 19. Jahrhundert, da ist überall in Europa festzustellen, wie die Kirche, die fast vernichtet war, von der Napoleon sagte, jetzt geht es mit ihr zu Ende, wie die Kirche wieder aufblüht, wieder erwacht und wie sich jetzt die Sorge um den Menschen, die Sorge um das Soziale wieder ganz deutlich in den Mittelpunkt stellt. Für Deutschland ist ganz wichtig Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler, der Bischof von Mainz, der in der ersten und zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebt und das Soziale in den Mittelpunkt stellt, aber auch andere Namen, Vinzenzvereine entstehen, Elisabeth-Konferenzen entstehen und dann schließlich, so ähnlich übrigens auch in anderen europäischen Staaten, und dann schließlich auch der Staat als Sozialstaat, der von sich aus, von seiner Seite aus versucht, jetzt eine Gerechtigkeit für jeden Menschen zu erreichen. Und die Kirche formuliert in der großen Sozialenzyklika Rerum Novarum von Leo dem 13. dann 1891 zum ersten Mal so etwas wie eine Soziallehre. Und es werden die ersten Lehrstühle für christliche Sozialethik oder christliche Sozialwissenschaften errichtet. Der erste im deutschsprachigen Raum überhaupt in Münster. Und dann folgen weitere Lehrstühle. Das heißt, was geschieht jetzt? Wenn wir da bei dieser Frage noch einen Augenblick verweilen. Wir wollen noch nicht in die Dokumente selbst schauen. Aber wir können jetzt doch fragen, was geschieht denn Neues? Neu ist, dass jetzt gefragt wird, was für Strukturen muss es geben, damit ein Staat, damit eine Gesellschaft gerecht ist. Im Hintergrund immer die Feststellung des heiligen Augustinus aus dem vierten Buch des Werkes De Civitate Dei vom Gottesstab. Augustinus sagt, was unterscheidet den Staat von einer Räuberbande? Beide haben ein Ziel, aber das Ziel der Räuberbande ist ungerecht. Bereicherung von wenigen auf Kosten von anderen. Das Ziel des Staates ist die Gerechtigkeit für jeden Menschen. Und zwar für jeden Menschen. In einer kleinen Gemeinschaft, im Nationalstaat, aber schließlich und endlich auch auf der ganzen Welt. Sodass katholische Soziallehre von allem Anfang an immer international denkt. Wir würden heute vielleicht sagen, global denkt. Wir haben nicht einfach nur eine Verantwortung für ein bestimmtes Bundesland, für einen Nationalstaat, für Europa. Wir haben Verantwortung für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Im 19. Jahrhundert entstehen jetzt die Sozialstaaten, die wir kennen, insbesondere der kontinentaleuropäischen Prägung. Wir haben ja bis heute einen großen Unterschied zwischen angelsächsischen Ländern in Bezug auf das Soziale, Amerika, Großbritannien, und den kontinentaleuropäischen Ländern, hier insbesondere Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, auch Italien. Und diese Sozialstaaten sind immer noch stark geprägt von der alten christlichen Idee, dass jeder Mensch in Gleichheit von Gott geschaffen ist, dass jeder Mensch gleiche Rechte hat und dass diese Rechte vom Staat geschützt werden müssen. Und die Kirche in ihrer Weise mit Leo dem 13. 1891, dann mit Pius dem 11., 40 Jahre nach der ersten Sozialenzyklika, dann 1931 und dann Pius der 12. mit der berühmten Weihnachtsradiobotschaft von 1944 mit der Bekräftigung, dass die Demokratie dem Menschen entsprechend sei, bis hin zu Johannes dem 23. und seinen beiden großen Enzykliken Mater et Magistra und Pacem in Terris, dann weiter zu Paul dem 6. und schließlich Johannes Paul der 2. Die Kirche erarbeitet jetzt eine Soziallehre. Was sind die großen Prinzipien dieser Soziallehre? Im Grunde wird jetzt auf den Begriff gebracht, was 1800, 1900 Jahre lang praktiziert wurde. Das wird jetzt auf wissenschaftliche Begriffe, auf wissenschaftliche Reflexion gebracht. Und die vier großen Prinzipien der katholischen Soziallehre, das sind die Prinzipien von Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Diese Prinzipien waren natürlich im eigentlichen Sinne bekannt, aber sie werden jetzt doch systematisch entfaltet seit Leo dem 13. Was ist gemeint? Personalität, das Grundprinzip von allem. Der Mensch ist Person. Wir sehen das heute in der Debatte um das ungeborene Leben, um das sterbende Leben. Der Mensch ist nicht einfach nur erfolgreich, leistungsfähig, sondern der Mensch ist Person. Das heißt, er hat eine unsterbliche Seele. Er geht nicht auf in dem, was er für andere bedeutet. Er geht nicht einfach auf in dem, was er Nützliches hervorbringt, sondern er hat eine von Menschen gar nicht zu vollkommen einzuschätzende absolute Bedeutung als Ebenbild des absoluten Gottes. Und weil er Person ist, deswegen ist er nicht einfach nur Konkurrent im Wirtschaftsgeschehen, deswegen ist er nicht einfach nur ein Teil des Staates, sodass auf einige Teile vielleicht verzichtet werden könnte, wie wir das in totalitären Systemen kennen, im Faschismus, im Nationalsozialismus, im Kommunismus. Man denke nur an die Kulturrevolution in China, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, weil der damalige kommunistische Staat meinte, auf ein paar mehr oder weniger kommt es nicht an. Nein, Personalismus, Personalität meint, jeder Mensch ist von gleicher Wichtigkeit, auch wenn möglicherweise jemand für den Staat nicht mehr oder noch nicht nützlich ist. Das ungeborene Leben ist genauso personales Leben wie das verlöschende Leben, wie das pflegebedürftige Leben, wie das behinderte Leben. Jeder Mensch hat die gleiche Personenwürde. Und aus dieser Personalität entspringen dann die beiden Prinzipien Solidarität und Subsidiarität. Solidarität, das heißt, der Mensch ist verpflichtet, für den Mitmenschen Sorge zu tragen. Er trägt Verantwortung für sich und für den Mitmenschen. Er soll in Nächstenliebe, in Aufmerksamkeit, in Sorge um die Gerechtigkeit mit dem anderen zusammenleben. Und das muss sozusagen garantiert werden. Es hängt nicht mehr, es darf nicht mehr abhängen, einfach nur von der Tugend des barmherzigen Samariters, der im Straßengraben lag. Er hatte Glück, dass ein barmherziger Samariter vorbeikam. Wäre keiner vorbeigekommen, wäre verhungert. Nein, es soll ein solcher Sozialstaat errichtet werden, ein solches Versicherungssystem auf Gegenseitigkeit errichtet werden, wie wir das dann beispielsweise in der Rentenversicherung, in der Krankenversicherung, in der Unfallversicherung, noch in der modernen Pflegeversicherung kennen, dass ein Mensch, der in Not gerät, sich darauf verlassen kann, es wird dir geholfen. Es wird dir geholfen, selbst wenn du möglicherweise durch eigenes Verschulden in eine Notlage kommst. Subsidiarität, das ist ein Prinzip, was Pius XI. Dann aufbringt in seiner Sozialenzyklika Quadragesimo Anno 1931. Subsidiarität, das Prinzip meint, der Staat springt ein, leistet Hilfe, Subsidium auf Lateinisch, wo die kleinen Einheiten selber nicht mehr fertig werden. Aber das heißt positiv formuliert auch, zunächst trägt die Person und die kleinen Einheiten, die kleinen Lebensgemeinschaften von Personen Verantwortung. Nicht der Staat ist derjenige, der alles entscheiden soll, der alles an sich zieht, sondern die kleinen Einheiten, die stehen zunächst in der Verantwortung, in der Pflicht. Der Staat hat eine subsidiäre Funktion. Das gilt es auch zu beachten, wenn heutzutage viel über den Staat, über einen starken Staat, über die Aufgaben des Staates gesprochen wird. Freilich brauchen wir einen starken Staat, der so stark ist, dass er der Anarchie, der Korruption wehren kann. Aber wir brauchen keinen übermächtigen Staat, der alles an sich zieht, sondern wir brauchen einen Staat, der den Einzelnen und den kleinen Gemeinschaften, wir nennen das politisch dann Föderalismus, hilft, die Not vor Ort zu erkennen und damit fertig zu werden. Und das vierte Prinzip, was schließlich auch in der katholischen Soziallehre zu nennen ist, das Prinzip des Gemeinwohles. Das ist eigentlich nicht die Kumulierung von verschiedenen einzelnen Interessen, sondern das Gemeinwohl meint, der Staat hat als guter Staat, als sozialer Staat ein Ziel, nämlich die Gerechtigkeit für jeden Menschen. Und dieses Gemeinwohl, das Bonum Commune, wie der heilige Thomas von Aquin es nennt, dieses gemeinsame Gut, dass jeder Mensch das Recht hat, in Frieden und in Freiheit zu leben, das ist das letzte Ziel des Staates. Es ist nicht das Ziel des Staates, den Reichen eine besonders günstige Spielwiese zu geben. Es ist nicht das Ziel des Staates, möglichst viel an Land oder an Gut zu erobern. Es ist Ziel des Staates, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, in Würde, in Freiheit, in Frieden zu leben. Und wenn wir unter diesem Gesichtspunkt auf die moderne Welt schauen, wenn wir die Nachrichten hören, heute, gestern, vorgestern, an wie vielen Ecken der Welt, in wie vielen Ländern der Erde es an den Grundbedingungen von Menschenwürde, von Gerechtigkeit mangelt, da ist bis heute viel zu tun an der Errichtung einer sozialen, einer gerechten Welt.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb mit einem geschichtlichen Blick auf das, was wir heute als Soziallehre der Kirche kennen. Wir hörten dazu Professor Peter Schallenberg aus Paderborn mit einem Vortrag, den er hier vor einigen Jahren bei uns gehalten hat zur Soziallehre der Kirche. Wer das nachhören möchte, kann sich gerne eine CD, einen Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen beziehungsweise auf horeb.org schauen, unsere Homepage. Dort kann man diese Sendung in Kürze online abrufen, horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Katechismus wieder mit dabei sind. Noch einmal zum Ausklang dieser Sendung das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 509. Die Soziallehre der Kirche ist eine organische Entfaltung der Wahrheit des Evangeliums über die Würde der menschlichen Person und seine gesellschaftliche Dimension. Sie enthält Grundsätze für die Reflexion, erarbeitet Maßstäbe des Urteilens und gibt Richtlinien und Orientierungen zum Handeln.